Kiel ist in verschiedener Hinsicht eine geschichtsträchtige Stadt, nicht nur was den Nationalsozialismus betrifft, sondern überhaupt auch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und ein Grund für diese Geschichtsträchtigkeit ist, Kiel hatte als Marinestadt eine wichtige Bedeutung, eben eine wichtige militärische Bedeutung in diesen beiden Weltkriegen. Dieser Bedeutung nachzugehen kann auch bedeuten, auf einen nicht ganz so unrühmlichen Teil der deutschen Geschichte zu stoßen. Auf der aktuellen Korax-Programmzeitung prangt in gelben Lettern, es lebte die Sozialistische Republik. Und in diesem Heft erinnern wir an die Novemberrevolution, die sich in wenigen Wochen eben zum 100. Mal jährt. Nun hat die Novemberrevolution gerade in Kiel einen Ausgangspunkt genommen und um den näher auf den Grund zu gehen, bin ich jetzt telefonisch eben nach Kiel verbunden, nämlich mit Uli Schippes, der dort Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist. Moin, moin, Uli.
Moin, moin.
Ja, um diesem Kapitel der Geschichte auf die Spur zu gehen, muss man, glaube ich, so ein bisschen zurückgehen auf die Zeit der Industrialisierung, auf die Zeit um die Jahrhundertwende. Wie kannst du die Entwicklung von Kiel in dieser Zeit erstmal einordnen und beschreiben?
Ja, also das weiß ja kaum jemand, aber Kiel war eigentlich bis 1864 eine kleine, niedliche Stadt unter dänischer Herrschaft mit ungefähr 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und dann kamen ja quasi diese drei Kriege, die das Deutsche Reich geschaffen haben, unter Bismarck, unter Blut und Eisen. Das war nämlich der Deutsch-Dänische Krieg bzw. der Preußisch-Österreichische Krieg gegen Dänemark 1864. Dann der Kampf der beiden, die dann gewonnen haben, nämlich Preußen und Österreich gegen sich selbst. Das war die Schlacht bei Königgrätz, die Preußen gewonnen haben. Es ging da auch um die Schleswig-Holstein-Frage und dann der Deutsch-Französische Krieg 1870-71. Die haben wir das Deutsche Reich geschaffen und sozusagen dann zu der ganzen Malaise geführt. Und in diesem Kontext ist Kiel dann, als das Deutsche Reich geschaffen worden ist, als verspätete Nation, wie es so schön heißt, Reichskriegshafen geworden. Das heißt, Deutschland wollte auch Platz haben an der Sonne, das heißt Kolonien haben. Und dazu brauchte man Kriegsschiffen. Und Kiel war der einzige natürliche Tiefwasserhafen, den Deutschland hatte. Und deswegen wurde hier die Marinestation von Danzig verlegt, die preußische, nach Kiel und wurde dann zum Reichskriegshafen. Und dann wurden hier, übrigens mit dem neu gegründeten Wilhelmshaven zusammen, und dann wurden hier große Werften gebaut, drei an der Zahl, und haben über 50.000 Menschen auf diesen Werften gearbeitet und gewirkt. Und da gab es entsprechend auch die Marine. Und so ist dann die Stadt sehr schnell explodiert von 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 1870 auf innerhalb von 30 Jahren um die Jahrhundertwende dann über 200.000 Menschen. Das waren dann vorwiegend dann Arbeiter, die hier gelebt haben. Aus allen Herren Ländern kamen sie, aber eben auch viele Marinesoldaten. Und es gab kaum so etwas wie entwickeltes Bürgertum. Und deswegen war das hier eine explosive Stimmung, die dann auch schon im Kaiserreich und danach entsprechend dazu geführt hat, dass Auseinandersetzungen hier vielleicht ein bisschen anders geführt worden sind als woanders in Deutschreich.
Deutschland wollte den Platz an der Sonne, das hast du erwähnt. Die imperialistischen Ambitionen von Deutschland, vom Kaiserreich, haben zum Ersten Weltkrieg geführt. Und nun ist ja zu konstatieren, dass nach einer anfänglichen Kriegsbegeisterung dann schnell die Realität des Krieges allen klar wird. Und insbesondere Arbeiterinnen und Arbeiter haben eben unter den Folgen des Krieges auch im Inneren zu leiden. Es gibt eine Lebensmittelknappheit, eine enorme Repression, Belagerungszustand und solche Dinge. Vielleicht können wir uns das genau auch für Kiel anschauen. Du hattest die Werften angesprochen. Wie war denn im Krieg dann zum Beispiel die Situation für die Werftarbeiter?
Ja, in der Tat. Ne? Das Problem war, dass also relativ schnell nach dieser ersten Kriegseuphorie gemerkt worden ist, ups, ne, dass die Todeslisten werden immer länger. Und das war nicht nur das Einzige, sondern es gab noch ein anderes Problem. Und das war vor allen Dingen die Nahrungsmittelknappheit, also sozusagen in Anführungsstrichen an der Heimatfront, also zu Hause, auch in Kiel logischerweise, weil über 1 Million Pferde gingen mit an die Front, viele Bauern sind mit an die Front gegangen. Und auf der anderen Seite gab es noch die Blockade der Engländer, also die Seeblockade gegen Deutschland, sodass schon sehr bald mussten dann tatsächlich die Lebensmittel rationiert werden. Und das wurde dann tatsächlich im Laufe des Krieges, wurden diese Rationen immer geringer und betraf auch die Werftarbeiter. Das waren ja meistens Männer, deswegen sage ich Werftarbeiter an dieser Stelle. Und das führte zu sehr großen Unruhen, also zum Beispiel auch schon 1916 in Kiel zu Hungerunruhen in der Bevölkerung erstmal. Das heißt, dass zum Beispiel Wochenmärkte geplündert worden sind und das konnte erst unter Kontrolle gebracht werden durch das Militär. Also die Polizei war selbst nicht in der Lage, tatsächlich wieder, wie es so schön heißt, Ruhe und Ordnung herzustellen. Und auf den Werften selbst gab es dann auch Protestkundgebungen bis hin zu Streiks. Und das war nicht ohne, weil zu streiken im Kaiserreich und der Belagerungszustand bedeutet die Gefahr, tatsächlich dann als Redelsführer zum Beispiel, sogenannter, an die Front geschickt zu werden mit all den Konsequenzen. Und insofern war das schon sehr mutig, dagegen aufzustehen, aber es gab dann tatsächlich sehr viele auch Proteststreiks, die übrigens von der Gewerkschaft nicht unterstützt worden sind, die dann auch teilweise dann dazu geführt haben, dass die Situation dann vor Ort also besser geworden ist. Aber grundsätzlich hat sich eben nichts geändert. Das heißt, die Lage war sehr, sehr schwer für die Bevölkerung, vor allen Dingen für die ärmere Bevölkerung, die sich eben auf dem Schwarzmarkt nicht eindecken konnte. Und das war in Kiel der weitaus größte Teil.
Nun haben wir ja mit der Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter schon einen Faktor, der dann auch zur Novemberrevolution geführt hat. Ein anderer Faktor ist ja sicherlich auch die Situation von den einfachen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Und da ist ja das Spezifische eben für Kiel, dass es eben ja diese Marinestadt gewesen ist. Reichskriegshafen hast du genannt. Wenn man sich die Situation der Marinesoldaten anschaut, wie ist denn die gewesen im Laufe des Weltkriegs?
Ja, da war die Unruhe ziemlich groß, und zwar ging es auch, also man muss es dazu sagen, muss es wirklich so sagen, also um den Drill, um sozusagen die Schikanen seitens der Offiziere. Dazu muss man ja sagen, dass die Marine also quasi im Krieg den größten Teil des Krieges nutzlos, in Anführungsstrichen nutzlos sowieso, aber im Hafen hing. Das heißt gar nicht, also es gab eine Seeschlacht gegen die Engländer, 1916 meine ich, aber seitdem ruhte Mensch, also stand man im Hafen und es gab nichts zu tun, es gab großen Drill und es gab vor allen Dingen eine ganz miese Nahrungsversorgung. Und das auf so einem engen Raum, wo auf der anderen Seite dann Offiziere sind, die geprasst haben, um das mal vorsichtig zu sagen. Also das heißt, sie haben gelebt wie, ja, die haben also sozusagen alles gehabt, was man braucht. Und das hatte sehr viel Unmut hervorgerufen und das führte auch letztlich zur ersten Marinerevolte 1917 in Wilhelmshaven, die dann niedergeschlagen worden ist vom Militär. Da sind ja auch zwei Menschen, Reichpitsch und Köbis, dann 1917 in Köln waren, erschossen worden. Und also das heißt, also es gab grundsätzlich schon große Unruhen innerhalb der Marine. Und dazu muss man sagen, dass ja auch die Bedingungen auf Kriegsschiffen eine andere ist als bei der Armee, weil bei der Armee sind sehr, sehr viele Menschen dann auch also direkt also in den kriegerischen Auseinandersetzungen gestorben. Das heißt, es gab eine große Umwälzung auch in den Einheiten. Es gab keine Kontinuität der Kommunikation. Das war auf den Schiffen anders. Da hockte man mehrere Jahre zusammen und da konnten sich sozusagen auch informelle Strukturen, auch Widerstandsstrukturen leichter bilden als sozusagen im Heer, wo Mensch sich nicht so richtig kannte. Und da hat eben auch die USPD eingesetzt, um das mal ganz kurz zu sagen, und hat versucht, eben auch gerade unter den Marineangehörigen zu agitieren gegen den Krieg.
Also eine Antikriegspropaganda, die ja in der Situation der Matrosen, der einfachen Marinesoldaten durchaus auf fruchtbaren Boden trifft. USPD, die Partei der Kriegsgegner, die aus der Sozialdemokratie rausgeschmissen worden war, die ja die Kriegskredite mit bewilligt hatte. Das nur so zur Einordnung. Wenn man jetzt sich die gesamtdeutsche Situation anguckt im Ersten Weltkrieg, dann muss man ja sagen, dass ja irgendwann ab irgendeinem Punkt klar geworden ist, dieser Weltkrieg ist nicht zu gewinnen. Und ja, diese militärische Niederlage hat eben dazu geführt, dass auch das Kaiserreich zusammengebrochen ist. So ist ja die Sozialdemokratie dann an die Macht gekommen, indem sie eben sozusagen ja, die Niederlage verwalten sollte. In dem Zusammenhang ist ja gleichzeitig die Dolchstoßlegende schon mit vorbereitet worden. Und um diesen Mythos zu schaffen, gab es ja dann eine Aktion, nämlich, dass es eine letzte Seeschlacht geben sollte gegen die britische Marine. Das ist sozusagen das, was ja dann der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, von dem dann diese Matrosenrevolte ausgegangen ist. Jetzt ist es, wie ich gehört habe, ja so, dass die Matrosen nicht unmittelbar in Kiel gemeutert haben, sondern in Wilhelmshaven. Wie geschah das denn und wie kam dann diese Sache zurück nach Kiel?
Ja, da gibt es zwei Erzählungen, also zumindest wie es geschah. Also die eine hast du tatsächlich eben jetzt erzählt, wie auch zum Beispiel auch überhaupt Mainstream alle das sozusagen erzählen, die sich positiv auf diese Marinerevolte, die ja ursprünglich dann in Wilhelmshaven ihren Ausgang nahm, beziehen. Also sprich, der Krieg war verloren, spätestens nach dem Scheitern der Frühjahrsoffensive 1918. Und es ging jetzt nur noch darum, jetzt irgendwie die Friedensbedingungen auszuhandeln. Es wurde ja auch, gab ja auch einen Prozess der Demokratisierung. Die Regierung Max von Baden wurde eingesetzt. Die Sozialdemokratie war noch im Kaiserreich mit an der Regierung. Und es sollte so Richtung Friedensverhandlungen gehen. Und in dieser Situation haben dann tatsächlich die Offiziere gesagt, nee, nee, nee. Also wir wollen zumindest nochmal in eine Schlacht ziehen, heldenhaft, und sozusagen unsere Ehre verteidigen, indem wir gegen England ziehen. Das war sozusagen die eine, das ist die eine, die hervorherrschende Erzählung. Meine Erzählung ist immer ein bisschen anders, wenn man sich nämlich anschaut, wie die Situation tatsächlich im Oktober 1918 war. So war es nicht eben so eindeutig. Also zwar ist klar, dass der Krieg verloren war, aber es gab eine Auseinandersetzung, eine politische Auseinandersetzung, vor allen Dingen mit den USA. Da gingen mehrere Noten, wie es so schön heißt, also diplomatische Noten hin und her, um die Art und Weise der Beendigung des Krieges. Und in diesem Kontext spitzte sich die Situation im Oktober schon so zu, dass der Präsident Wilson gesagt hat, okay, Frieden, aber nur, wenn ihr eure Flotte auch abgebt. Und das war sozusagen eine neue Situation, in der übrigens auch im Reichstag über Frieden anders gesprochen worden ist. So hat Friedrich Ebert zum Beispiel am 24. Oktober 1918 noch im Reichstag gesagt, wir sind zwar für einen Frieden, aber wenn es nicht zu einem ehrenvollen Frieden kommt, dann stehen wir weiter auf der Seite von Deutschland. Das heißt, am 24. Oktober, das war 6 Tage vor der Revolte in Wilhelmshaven, hat also die SPD nicht unbedingt jetzt bedingungslos auf der Seite derjenigen gestanden, welche gesagt haben, wir müssen jetzt den Krieg beenden. Und es ging immer um die konkreten Bedingungen auch bei der Sozialdemokratie. Und in diesem Kontext, also deswegen, das sind so die beiden unterschiedlichen Erzählungen. Die Matrosen haben dann gesagt, wir wollen auf jeden Fall nicht mehr auslaufen. Die haben das ja gemerkt. Tatsächlich wollte die Marineleitung, die Kriegsleitung nochmal auslaufen gegen England. Es sollte London beschossen werden, um dann sozusagen im Rückzug die englische Marine, die weiter nördlich stationiert war, rauszulocken und dann mit U-Booten sozusagen anzugreifen. Das war die Idee. Also ich bin kein Militärexperte, weiß nicht, inwieweit das irgendwie auch in deren Logik sinnvoll war, wage das zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz, das haben die Matrosen spitz gekriegt, weil entsprechend natürlich die Schiffe ausgerüstet worden sind mit so viel Munition wie noch nie und haben gesagt, nee, wir machen nicht mit. Und deshalb wurde das Feuer letztlich aus den Kesseln gerissen, bei einigen wenigen Schiffen, aber bei großen Schlachtschiffen. Feuer aus den Kesseln heißen heißt, dass die Schiffe dann tatsächlich nicht einsatzfähig sind. So ein Schiff brauchte damals 2 Tage, um angeheizt zu werden, damit es tatsächlich in die Schlacht ziehen kann. Die Ankerketten wurden teilweise zertrümmert, sodass also tatsächlich dann also einfach klar war, dass jetzt irgendwie nicht in den Krieg gezogen werden kann mit der Marine. Und die Marineleitung hat dann gesagt, okay, ist dann so, und wir verteilen jetzt die Flotte auf die Heimatstützpunkte. Und deswegen kam das 3. Geschwader, die ganze Aktion stand statt am 30. Oktober in Wilhelmshaven, kam dann in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November nach Kiel gefahren, durch den damaligen Kaiser-Wilhelm-Kanal, also Nord-Ostsee- oder Kiel-Kanal. Und auf dem Weg nach Kiel wurden 47 sogenannte Redelsführer verhaftet, also die im 3. Geschwader auch ein bisschen Bambule gemacht hatten, und dann in Kiel hier eingesperrt.
So ist also dann die Revolution in Kiel eingelaufen gewissermaßen. Ich muss hier nur kurz zwischenschalten, dass sich jetzt die Hörerinnen und Hörer, die in Berlin und Potsdam zuhören, dass da gleich die automatische Umschalte läuft. Die verabschiede ich jetzt also. Wir können hier aber bei Korax noch ein bisschen weitermachen und können uns jetzt die Ereignisse anschauen, die dann in Kiel folgen. Wir haben jetzt also ja meuternde rebellische Matrosen, die in Kiel sozusagen an Land gehen. Was passiert denn dann?
Ja, was passiert dann? Also es ist erst so, dass sich am 1. November, das war also sozusagen der Tag, an dem die hier in Kiel eingelaufen sind, das 3. Geschwader, haben sich ungefähr 250 Matrosen im Gewerkschaftshaus getroffen. Das ist übrigens auch interessant, die treffen sich im Gewerkschaftshaus, eben auch um Kontakt zu treten mit den Arbeitern. Und insofern ist es tatsächlich so, dass da auch schon versucht worden ist, hey, mal zu gucken, wo kriegen wir Unterstützung her. Es ging in erster Linie darum, tatsächlich also die Gefangenen wieder zu befreien, weil logischerweise die Marinesoldaten befürchteten, dass ihre Kameraden also quasi das gleiche Schicksal erleiden wie die Meuterer von 1917, sprich, dass sie eventuell sogar erschossen werden. Und selbstverständlich versuchten sie dann irgendwie zu überlegen, hey, wie können wir unsere Leute irgendwie befreien? Und deswegen wurde sich getroffen. Übrigens, es gibt ja auch Berichte der politischen Partei, der politischen Polizei zu diesen Treffen. Also das Gewerkschaftshaus ist ziemlich nah an dem Polizeipräsidium, in dem auch die das 5. Kommissariat politische Polizei beheimatet ist. Und die haben also es nicht so weit, um mal nachzugucken, was da im Gewerkschaftshaus passiert. Und die haben auch berichtet von dieser Versammlung. Und ein interessanter Aspekt, dort wurde eben auch berichtet, dass zum Schluss sozusagen der Zusammenkunft gerufen wurde, Hochleben die Bolschewiki. Das heißt, es gab durchaus eine positive Bezugnahme auch schon von diesem Kreis zumindest, also auf die russische Revolution, um das mal kurz und knapp zu formulieren.
Was ja dann noch ein weiteres Ergebnis dieses Aufstandes in Kiel ist, ist, dass sich Arbeiter- und Soldatenräte bilden, also jeweils ein Arbeiterrat und ein Soldatenrat, die ja dann sozusagen die Macht haben. Wie reagierten zum Beispiel eine SPD, die ja dann sozusagen schon an der Regierung ist, wie reagierten die auf diese Ereignisse in Kiel?
Ja, also nochmal ganz kurz, Ereignisse, wir sind erst am 1., ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Dann kam der 2., es wurde sich wieder abends getroffen, woanders, weil das Militär sozusagen spitz bekommen hatte, beziehungsweise die Polizei, was da abgeht, aber die Einheiten, die noch unter Regierung standen, das waren ja die meisten, die sozusagen die diskutierenden oder auch im Widerstand sich befindenden Matrosen, die wenigen damals ja noch einkassieren sollten, die haben damals schon den Befehl insofern verweigert, indem sie die nicht verhaftet haben, haben gesagt, das war zu dunkel, wir haben die nicht gesehen und so weiter. Da merkte man schon, dass das ganze System erodiert. Und am 3. November gab es dann die große Demonstration, wo zu den Arrestzellen, zu den Gefängnissen, worauf dann tatsächlich die Herrschenden haben schießen lassen auf die Demonstration mit 9 Toten und sehr, sehr vielen Verletzten. Und das war sozusagen das Fanal. Das wurde überall rumgesprochen und dann sozusagen auch in den Kasernen fiel dann die Macht quasi in die Hände der Soldaten, weil es war, wie es so schön hieß, Bruderblut vergossen. Und da ist sozusagen jegliche Legitimation, also der Herrschenden, also weg gewesen. Wie haben die Herrschenden reagiert? Du redest schon von der SPD, klar. Ich würde sagen, zuerst, also vor Ort, zuerst zaudernd. Sowohl die Gewerkschaften haben gesagt, oh, am 3. November schon eine große Demonstration, wartet mal lieber. Die Arbeiter planen in den nächsten Tagen auch noch etwas. Aber dann, also zumindest auf der Kieler Ebene, also durchaus auch die Chance ergreifend und haben sie auch versucht, also auch die Gewerkschafter, Gustav Gabe zum Beispiel, die Revolution am Leben zu halten. Anders als diejenigen, die in Berlin das Sagen hatten, beziehungsweise die aus Berlin nach Kiel geschickt worden sind. Also Gustav Noske ist ja bekannt, der hier quasi am 4. November eintraf. Da hatten schon die Matrosen, also quasi Kiel, fast unter Kontrolle. Am Abend hatten sie es unter Kontrolle. Und dann er wurde hierher geschickt, um gegen die Revolution zu agitieren. Und das hat er dann insofern gemacht, als dass er sich gleich an die Spitze gestellt hat und dann versucht hat, die ganze Bewegung abzuwürgen. Ne? Und also das war sozusagen immer das Bestreben der Sozialdemokratie, also an der Stelle der Führenden zumindest in Berlin, also sozusagen diesen revolutionären Prozess in ruhigere Bahn zu lenken, weil man sah sich ja schon quasi an der Macht, man war schon in der Regierung Max von Baden und bei einem allgemein gleichen Wahlrecht war man davon als Sozialdemokrat, zumindest auf der oberen Ebene ausgegangen, dass sozusagen über kurz oder lang sowieso die Macht an die SPD fällt. Es wurden hier, um das nochmal kurz zu sagen, zu den Arbeiter- und Soldatenräten wurden hier jeweils gegründet. Die Soldatenräte logischerweise in den entsprechenden Einheiten. Und der Arbeiterrat bestand aus Vertretern gleichberechtigt von SPD und MSPD, also USPD, Unabhängige Sozialdemokratie, und MSPD, also normale, in Anführungsstrichen etablierte Sozialdemokratie. Und dann waren da noch die Obleute der großen Betriebe dabei.
Das ist also die Strategie der SPD, sich einerseits an die Spitze zu stellen, aber auf der anderen Seite, ja genau damit, dass man sich an die Spitze der Revolution stellt, sie abwürgen möchte. Das ist ja eine Strategie, die dann auch im Laufe der Novemberrevolution immer wieder zu beobachten ist. Bis dahin, dass die SPD dann ja Freikorpssoldaten schickt, um letztlich doch die Macht der Arbeiterräte und Soldatenräte zu brechen. Das ist ein Kapitel, was wir uns hier in den kommenden Wochen bei Radio Korax nochmal genauer anschauen wollen. Das müssen wir jetzt nicht im Detail auseinandernehmen, aber was doch vielleicht auch speziell für Kiel dann nochmal interessant ist, ist ja die Rolle der Matrosen dann im Zuge der Novemberrevolution, weil wir haben ja dann sozusagen Ereignisse, die sich innerhalb von wenigen Tagen überschlagen. Das heißt, die Rätebewegung greift von Kiel über auf ganz viele andere Städte und am Ende ist dann wirklich klar, für eine kurze Zeit haben Arbeiter- und Soldatenräte die wirkliche Macht inne. Was für eine Rolle haben denn die Matrosen von Kiel. Was haben die für eine Rolle gespielt in dieser Ausbreitungsbewegung der Revolution?
Ja, also selbstverständlich eine große. Also auf der anderen Seite, um das mal vorwegzunehmen, hat das Militär versucht, Kiel abzuschotten. Das heißt, es wurden die Bahnschienen zum Beispiel, die Bahnverbindung nach Neumünster, das ist die nächste Stadt Richtung Süden, also sozusagen, wo es dann weitergeht, Richtung Restdeutsches Reich, wurde gekappt. Und es wurden auch versucht, Einheiten sozusagen an Kiel ranzuführen, um den Aufstand niederzuschlagen. Verschiedene Gründe, warum das tatsächlich nicht erfolgt ist letztlich, also weil die Gegenwehr beziehungsweise schon die Macht, also sozusagen der revolutionierenden, die revoltierenden Soldaten und Matrosen einfach zu groß war, ließ sich einfach nicht durchsetzen. Aber in der Tat ist es so, dass schon sehr früh, entweder per Schiff, also das bezieht sich jetzt auf die Ostsee, als auch per Zug, also da wurde nach Neumünster gegangen und dann wurde dann tatsächlich, dann über Züge wurde dann in die anderen Städte gefahren, die Kunde von der Revolution weitergetragen worden ist in Kiel. Und schon am 6. November hing eine rote Fahne über Hamburg, am 7. November über Köln und bis nach München und Berlin. In wenigen Tagen ist es tatsächlich diese Revolution dann weitergegangen. Ich will sagen, also wie auch in Kiel, ist sozusagen das Deutsche Reich wegen der mangelnden Legitimation und wegen dieser Entbehrung im Krieg und dem ganzen Desaster einfach wie ein Kartenhaus zusammengeklappt. Ne? Also das heißt, es brauchte nur noch mal jemand zu kommen, quasi, und zu sagen, hey, ne, in Kiel, also an den Kasernen zu klopfen und zu sagen, hey, das ist die Situation in Kiel. Und schon haben tatsächlich, also es war damals die Situation, schon haben die Armeeeinheiten also tatsächlich mitgemacht, ne? Also größtenteils logischerweise. Also nicht alle, aber größtenteils. Das heißt, der Funke der Revolution entfachte dann ein großes Feuer, bis dann zu den Ereignissen in den größeren Städten. Dann spielte Kiel natürlich auch eine geringere Rolle dann in der weiteren Geschichte.
Nun bin ich jemand, der so einen Blickwinkel auf diese Novemberrevolution sympathisch findet, der sagt, die Novemberrevolution war tatsächlich eine offene Situation. Das heißt, es haben sich Möglichkeiten aufgetan. Damals gab es schon Sichtweisen, die sozusagen sehr enge Alternativen formuliert haben. Entweder sozialdemokratische Herrschaftsabsicherung oder bolschewistisches Chaos und Diktatur. Ich würde sagen, es gab vielleicht so einen dritten Weg, nämlich die wirkliche demokratische Rätebewegung, die sich da angedeutet hat und angebahnt hat. Das ist jetzt eine Sache von Geschichtsinterpretation, das ist eine Sache, über die man lange diskutieren kann, aber mich würde das nochmal interessieren, wie das in Kiel eigentlich ist. Wird in Kiel heute an die Novemberrevolution erinnert und wenn ja, ja, was für ein Geschichtsbild ist das da, was da in Kiel tradiert wird?
Ja, das ist sozusagen das Geschichtsbild, welches also die Revolution in Kiel reduziert auf sozusagen die Eröffnung des ersten demokratischen Versuches, und zwar parlamentarischen Weimar-Versuches. Ne? Also das heißt, also alles, was darüber hinausgeht, was ja auch auf Bundesebene, aber auch durchaus in Kiel eine Rolle spielte, wie nämlich die Sozialisierung der Großindustrie, ne? Spielte in Kiel noch eine geringere Rolle, aber dann spätestens auch beim Reichsrätekongress selbst noch im Dezember 1918 spielte das eine große Rolle. Oder aber auch überhaupt die Frage, wie ist unser Militär aufgestellt? Die Demokratisierung des Militärs spielte auch eine sehr, sehr große Rolle und war sozusagen eins der ureigenen Anliegen der Matrosen, die auch in Wilhelmshaven und dann in Kiel also gemeutert haben und die Revolution gemacht haben. Und das wurde dann alles letztlich, muss man ja sagen, auch von der Sozialdemokratie also beiseite geschoben. Aber das merkt man ja auch in den Soldatenräten. Also die Soldatenräte waren ja schon sozusagen die Demokratisierung des Militärs. Und da wurde leider nicht weitergegangen und das war schon das Anliegen derjenigen, die in Kiel tatsächlich auch ihr Leben riskierten, um einen Wandel hier in dieser Gesellschaft damals hervorzurufen. Und insofern, selbstverständlich gab es ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie es weitergehen soll. Die Arbeiterräte zum Beispiel in Kiel waren sogenannte Beigeordnete, das heißt, die haben einfach der herrschenden Bürokratie auf die Finger geguckt. Ne? Und dazu kann man dann auch sagen, hey, warum ersetzen Sie sie nicht? Aber sie waren, glaubten dann damals die Arbeiter und Arbeiterinnen, waren auf die Kompetenz der Verwaltung angewiesen. Es ging ja auch darum, zum Beispiel den nächsten Hungerwinter also zu überstehen. Das heißt, die Nahrungsmittel zum Beispiel zu verteilen. Das waren ja sozusagen die naheliegenden Aufgaben. Und in diesem Zugzwang haben sie sich eben entschieden, die Verwaltung nicht einfach zu ersetzen, was vielleicht besser gewesen ist, weil dann nämlich diese kaiserlichen Eliten nicht mehr so viel zu sagen gehabt hätten, auch in der Verwaltung. Aber letztlich wurde das nicht gemacht. Und naja, in Kiel waren es eben, wie gesagt, entsprechend Beigeordnete. Und 1919 war der, im Sommer war das dann auch letztlich dann schon wieder vorbei, weil das dann eben von Berlin auch zurückgedreht worden ist, diese ganze Rätebewegung.
Und ist es heute im Stadtbild von Kiel irgendwie sichtbar? Wenn man durch Kiels Straßen läuft, stößt man irgendwie auf Zeugnisse der Novemberrevolution?
Na, so langsam fängt es wieder was an. Also wir hatten einen große Erinnerungskultur, in Anführungsstrichen groß, also durchaus in den 60er Jahren, zum 50. Jahrestag gab es doch die eine oder andere Plakette, die an ein Haus geschraubt worden ist, wo ein wichtiges Ereignis stattgefunden hat. Dann gab es 1978 einen Beschluss der Ratsversammlung, 1982 realisiert für ein Revolutionsdenkmal. Und jetzt ist es so, dass auch ein Platz umbenannt worden ist am Hauptbahnhof zum Platz der Kieler Matrosen, also nicht der revolutionierenden oder revolutionären Matrosen, sondern der Kieler Matrosen. Das war so ein Kompromiss. Und es gibt so ein paar Stelen, die auf ein paar Ereignisse während der Revolution hinweisen. Das heißt also, es wird schon anders als früher, also zunehmend auch also sozusagen hingewiesen auf diese Ereignisse, weil die jetzt auch tatsächlich auch nicht mehr zum Beispiel hinterfragt werden von der CDU, die hier zum Beispiel noch in den 80er Jahren immer noch Verfechter der, zumindest unterschwellig der Durchstoßlegende war.